In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, hält an meinen Worten nicht fest. Und das Wort, das ihr hört, stammt nicht von mir, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch gesagt, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.
Liebe Brüder und Schwestern, wir feiern Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes. Und wir haben gelernt, der Heilige Geist, die dritte Person in der heiligsten Dreifaltigkeit. Jetzt mal Hand aufs Herz. Haben Sie sich den Heiligen Geist jemals als Gegenüber, als Person mit einem Gesicht vorgestellt? Ich kann mich, was meine Person angeht, nicht daran erinnern. Er wirkt so seltsam apersonal. Und wir sind da gar nicht so weit weg von der Lesung aus der Apostelgeschichte. Der Geist kommt im Brausen, im Sturm und überfällt die ersten Jüngerinnen und Jünger. Das ist das, was Friedrich Nietzsche so unnachahmlich als Erleben der Inspiration beschrieben hat. Du wirst emporgerissen, du bist nur noch Mundstück, zu höchster Freude gesteigert und musst etwas künden. Also eine Urgewalt. Und das ist auch die Wortwurzel im Althochdeutschen. Us geisja ist ursprünglich das ekstatische Erleben der Schamanen. Und im Wort Geist steckt Geysir. Unser Florist Herr Etzel hat uns da vorne einen feurigen Geysir geschenkt. Ja, das ist Geist. Die Urgewalt im Sturm, die von unten, von innen her aufsteigt. Und etwas weiteres, das sagt Jesus. Der Geist ist geheimnisvoll. Er ist wie der Wind. Du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Und manchmal ist der Geist nach innersten, schwersten Erschütterungen ein ganz leises Säuseln, wie bei Elia. Ist das apersonal oder ist das überpersonal? Was ist der Geist? Vielleicht müssen wir uns in der Annäherung an das zweite Bild in der Apostelgeschichte halten. Ein wunderbares Symbol. Der Geist kommt im Feuer und lässt sich wohlgemerkt auf jeden Einzelnen nieder. Also, es ist ein Erfasstsein von diesem Feuer, das nicht verzehrt, sondern das erhebt. Und manche halten das dafür, dass die Leute besoffen wären. Aber sie sind in dieser Ekstase ganz bei sich. Das Feuer, es lodert in jedem Einzelnen. Und das ist ein Pfad zur Verständnis des Geistes. Er will uns eigentlich erst zu der Person machen, die wir von der Tiefe her sind. Er will, so würden die Psychologen sagen, das wahre Selbst in uns wecken, den göttlichen Urquell, der wie ein Geysir aufsprießen kann, in uns wecken. Also, der Geist führt uns zu uns selbst. Und das haben die ersten Christen erfahren. Es war nicht nur irgendeine Inspiration im Geiste. Sie sagten, das ist wie eine Neugeburt. Wir haben vorher verfehlt gelebt, im Tod gelebt. Und jetzt erst können wir aufatmen, sind wir neu Menschen geworden. Und das Zweite, wir sind vom Tod zum Leben hinübergegangen, weil wir einander lieben. Eine neue Art von sozialem Miteinander. Das haben die ersten Christen erlebt. Und man kann nicht oft genug betonen, zum ersten Mal in der Weltgeschichte konnten Menschen aus verschiedenen Ethnien, verschiedenen Religionen und vor allen Dingen verschiedenen sozialen Schichten um einen Tisch sitzen, sich als Brüder und Schwestern mit dem Kuss begrüßen. Das ist das Neue des Christentums. Und alle Kirchengeschichtler sagen, dieses neue Miteinander, diese Solidarität untereinander, das hat das Christentum in den ersten 3 Jahrhunderten groß gemacht. Und das ist auch der Weg in die Zukunft. Also, der Geist formt eine neue Gemeinschaft. Sehr personal geschieht das. Von ich zu du zum wir. Aber das Erlebnis der ersten Christen war, sie kannten ja die Göttergestalten, die mal kurz auf der Erde waren, ein paar Abenteuer hatten von Liebe und Krieg und dann wieder auf ihren Olymp zurückkehrten und natürlich immer gut drauf waren und blendend schön waren. Und da plötzlich ein Mensch, der Gott repräsentiert, der nicht aussteigt, der trotz Zurückweisung in galiläischen Städten, in manchen kam er nicht an, verflucht sie sogar. Und dann trifft er Menschen, kleine, einfache Menschen, die ihn verstehen, und er preist Gott im Geist. Es überfällt ihn diese Intuition, die haben mich verstanden. Aber auch ein Mensch, der unsere Angst geteilt hat, der bebte und zitterte und im Geist gestärkt wurde. So wie es Paulus dann sagen wird, der Geist überkommt unser Seufzen und Stöhnen und lässt uns wahrhaft beten. Und der Geist, er kann noch viel mehr. Er führt uns ins innerste Geheimnis Gottes. Er lässt uns beten, vertrauensvoll beten, Abba. Abba, sagen wir, zu dem großen Geheimnis dieser Welt. Und dieser Geist ist es, der sogar noch einen Schritt weiter geht. Paulus formuliert es so, ihr seid nicht nur Söhne und Töchter, ihr seid Erben, ihr gehört zu Gott. Das ist der Sinn der Menschwerdung. Der Mensch soll vergöttlicht werden. Er soll hineingenommen werden ins innige Atmen zwischen Vater und Sohn, was dieser Geist ist. Es ist ein Tanz der Liebe und der Freundschaft. So wurde die Dreifaltigkeit beschrieben. Also, das alles ist der Geist. Aber noch einmal, wie sollen wir ihn uns vorstellen? Welches Bild sollen wir uns von ihm machen? Die Nonne von Crescentia von Kaufbeuern hatte im 18. Jahrhundert eine sehr große Vision des Geistes und sie sah ihn als wunderschönen, etwas feminin wirkenden Jüngling. Rom hat darauf reagiert und hat es verboten. Das Bild musste sogar verbrannt werden. Manche fragen sich, was ist die geheimnisvolle Gestalt in Urschalling am Chiemsee, in diesem Fresko zwischen dem Vater und dem Sohn, auch eine sehr zarte Figur. Manche halten sie für eine Frau, das wäre der weibliche Ruach. Manche auch für einen Jüngling, wäre auch verboten. Zugelassen war nur ein Bild, da vorne als kleine Skulptur über dem Tabernakel die Taube, weil das im Neuen Testament so steht. Aber wohlgemerkt, haben wir bitte Acht, nur beim Evangelisten Lukas steht, die Taube kam in sichtbare Gestalt hernieder. Und das hat theologische Gründe bei diesem Theologen, der ins hellenistische Milieu hineinschreibt. Bei Markus, dem ältesten Evangelisten, und bei Matthäus ist es nicht das Bild der Taube, sondern das sanfte Herabschweben der Taube. Das ist der Vergleichspunkt. Und die Taube, das wusste man in der Antike, ist der Vogel der Liebesgöttin. So sanft lässt sich Gott auf Maria, lässt er sich auf Jesus nieder und wohnt ihm ein. Also auch das Bild der Taube. Zu Tiergottheiten beten wir halt gewöhnlich nicht. Gibt es ein Bild? Vielleicht müssten wir es mit der Ostkirche halten. Die hat das alttestamentliche Bilderverbot viel ernster genommen als die Westkirche. In der Ostkirche gibt es keinen alten Mann mit weißem Bart, der bei Ezechiel als der Alte angedeutet ist. Es gibt nur ein Bild Gottes, der Menschensohn, der Pantokrator, der universale Christus, wie er Gott sei Dank bis heute noch in der Kuppel der Hagia Sophia zu bestaunen ist. Sollten wir vielleicht sagen, Christus? Und Paulus schreibt das im 2. Korintherbrief. Der Herr ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Aber Achtung, im Evangelium haben wir es gehört. Ich sende euch, sagt dieser Herr, einen anderen Parakleten. Er identifiziert sich nicht mit dem Geist. Er sendet ihn. Also doch ein anderer? Ich habe in meinem Gedächtnis gekramt und habe vor Jahrzehnten mal ein Bild gesehen, das für mich das Sprechendste ist. Es war ein großes Poster und von Weitem wirkte es wie eine moderne Christus-Ikone, das Angesicht des Menschgewordenen. Wie aus kleinen Mosaiksteinchen zusammengesetzt. Und wenn man näher hinschaute, merkte man, das sind alles Porträts von Personen. Männern, Frauen, Kindern. Und das ist für mich der Geist. Die eine Person in und hinter allen Personen, die die Vollgestalt Christi abbilden. Und das sind wir. Und das feiern wir heute. Wir feiern in den Worten des johannäischen Christus, Gott ist Geist. Wir feiern, dass sich Gott in einem Menschen ausgesprochen hat, in Jesus Christus, dass sein Gesicht den Glanz Gottes widerspiegelt. Und wir feiern, dass Gott die Liebe ist. Genauer gesagt, dreifaltige Liebe, die es nicht bei sich aushält, sondern alle und alles mit einbeziehen will. Das feiern wir heute. Und bei all dem sollten wir uns bewusst sein, dieser Gott ist und bleibt ein undurchdringliches Geheimnis. Aber diesem Geheimnis können wir uns hoffentlich anvertrauen. Amen.